Die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Man muss die Realität nicht irgendwie aufpeppen. Nichts ist eigenartiger, seltsamer als die Wahrheit.
Sehr schön, wow.
Ein Zitat der großen, weltbekannten US-amerikanischen Fotografin Annie Leibovitz.
Leibovitz.
1949. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge, die Podcastin. Ich habe gelernt, sie spricht sich Leibovitz aus.
Okay, hallo Isabel.
Hi, Regula Stempfli, direkt rein.
Wir beginnen gerade am Anfang, ja, wie die Hörer und Hörerinnen mir ziemlich massenhaft geschrieben haben. Es war sehr interessant, dass wir uns da gestritten haben am Anfang, aber es waren auch Neuhörer dabei, völlig entsetzt, wie wir da Medias in Res in einen Podcast hineingehen. Dann eine schreibt mir auch, wir haben immer ein Skript. Leute, macht doch eure Podcasts nach Skript, wie ihr wollt. Die Podcastin ist einzigartig, universell und beginnt genauso. Entschuldigung,
unbedingt,
dass ich da mitten ins
Ich finde das hervorragend. Ich muss sagen, mich langweilen Podcasts mit Scripts. Ich höre das sofort, wenn Leute skripten. Menschen reden auch anders, wenn sie vorlesen. Es langweilt mich sofort. Ich finde es auch furchtbar, wenn Podcasts so ein Vorgeplänkel haben. Was hast du für ein Wetter? Interessiert mich nicht.
Ja. Wie geht's in der Keminate? Egal. Mich auch nicht. Also nochmals.
Das ist interessant. Du bist die zweite in zwei Tagen, die mich auf Kemenate anspricht und oftmals dann denkt, das Gegenüber, also das ist jetzt bei dir mit Sicherheit nicht der Fall, bei meinem Gegenüber gestern war es der Fall, nicht wüssten, was eine Kemenate ist, hat mich sehr erstaunt. Also, nein, Annie Leibovitz, man muss die Realität nicht irgendwie aufpeppen, nichts ist, ich habe es übersetzt mit eigenartiger als die Wahrheit. Im Original sagt sie, you don't have to sort of enhance reality, there is nothing stranger than truth. Das wird oft mit seltsam übersetzt, aber eigentlich meint sie, strange kann ja ganz viel sein auf Amerikanisch, drum eigenartig, seltsam, merkwürdig. Auf Deutsch ein tolles Wort, ne? Merkwürdig. Es ist würdig, dass ich es mir merke oder dass es auffällt.
Ja,
ich fand ihn aber sehr inspirierend.
Ja, also aber Leibovitz, ich sage immer noch Leibovitz, ich glaube wirklich nicht, dass sie sich Leibovitz nennt, aber wir können das jetzt am Mikrofon nicht regeln. Ich bin aber sicher, dass ich recht habe, wie immer. Ich finde das natürlich, dass sie dieses Zitat bringt, sehr seltsam als Fotografin, weil sie natürlich mit ihrer Fotografie genau das Gegenteil macht von Wahrheit. Sie macht eine Imagination, Imago, das Bild. Sie macht ein Framing, sie macht eine Verstärkung von Licht und Schatten, vom Ausschnitt. Sie macht eine Säuberung von gewissen Stellen oder Retuschierung. Sie setzt die Person, die Wirklichkeit ins Bild. Also all diese sprachlichen Metaphern, die mir hier in den Sinn kommen, macht sie als Handwerk und behauptet dann irgendwie, also interessant, am interessantesten sei die Wahrheit.
Ja, also das kann ich dir natürlich als geisteswissenschaftlich ausgebildete Klugscheißerin erklären. Oder ich kann es schönreden. Ne?
Ja, ja.
Also die Unterscheidung zwischen Wirklichkeit, das, was ist, und Wahrheit als Interpretation der Wirklichkeit funktioniert da natürlich super. Ich glaube, dass es hier darum geht, was ist eigentlich ein Bild, wie du es beschreibst. Und ich glaube, es geht um die Aussage im Kontext, wie gehen wir mit Fotos um, dieser Photoshopisierung, die vor ein paar Jahren begonnen hat. Ne? Und in diesem Kontext hat sie gesagt, man muss die Realität nicht aufpeppen. Also man braucht kein Photoshop, um Bilder zu bearbeiten. Ich bin jetzt ein bisschen plump, ein bisschen profan. Nichtsdestotrotz macht sie eine künstlerische Interpretation, selbstverständlich, und setzt jemanden oder etwas in Szene als Künstlerin, als Fotografin. Und trotzdem würde ich so weit gehen, zu sagen, die Aussage ist eben Perfektion ist uninteressant. Was interessant ist, ist die Irritation, ist der Makel, ist das, was ein Gegenstand eigen macht, strange macht, merkwürdig macht, ne?
Ja, also aber ich plädiere hier in der Wahrheit und Wirklichkeit in der Politik gerne auch für Normalität. Und nicht immer nur das Fremde, das Andere, das Gegenüber. Also weißt du, sonst klingst du wirklich so wie in der neuen Ideologie des Weichwerdens. Mhm. Also klingst du, bist du genauso diese, eben von dem Moment an, wo du als Geisteswissenschaftlerin sprichst, merke ich sofort die Imprägnierung, die Universität auch bei dir hinterlassen hat. Bei mir natürlich auch, nicht so stark wie bei dir. Aber dieses, weißt du, es ist das eine, theoretisch über die Wirklichkeit und Wahrheit nachzudenken. Es ist das andere, in der Realität, in der Politik, in der Handlung, wie ich es immer wieder nenne, in der Handlung dann diese Konzepte zu überstülpen, oder? Mhm. Und vor allem mit Begriffen wie fremd, anders, eben das Gegenüber. Also diese, ich habe genug von der Gesellschaft, der Psychologisierung, des Kontextes, des Verständnisses, der Empathie. Ich habe wirklich wahnsinnig genug. Ich bin voll auf der Linie des wir handeln und schauen, was bringt das Handeln. War es richtig, war es falsch? Wie können wir das Handeln verbessern? Nicht diese narrative Synchronisation zwischen Ideologie und Wirklichkeit oder dieses weißt du? Moral Framing als Waffe oder diese algorithmische Verstärkung von so sollte man sich benehmen. Ehrlich, ich bin so allergisch drauf auf dieses Orwellsche Szenario, in dem wir ja immer mehr leben, oder die sprachlichen Säuberungen und Begriffsbesetzungen, die eben auch mit diesen Bildern einhergehen.
Genau das ist der Grund, warum ich mich heute für dieses Zitat entschieden habe. Nein, weil es etwas zeigt. Also ich teile deine Analyse und trotzdem finde ich das hochspannend, wichtig und auch richtig, über solche Zitate, solche Ansätze philosophischer Auseinandersetzung mit Bild und Wirklichkeit zu sprechen. Und du beschreibst
also
das gut.
Bild und Wirklichkeit. Absolut. Also ich fühle mich da ein bisschen
Das ist nicht mein Punkt. Deswegen vorhin mein durchaus pointierter Hinweis. Als Geisteswissenschaftlerin gehört es zu meinen Grundkompetenzen, über alles sprechen zu können, ne? Und über alles möglichst klug sprechen zu können, ne? Nichtsdestotrotz ist das eben wirklich eine Grundkompetenz, auch wenn sie in den letzten Jahren aus Gründen und in diesem Kontext steigender Ideologisierung abgedriftet ist und so den Bezug verloren hat. Aber die Auseinandersetzung damit, und jetzt kehren wir zurück zu Leibowitz, whatever. Mhm. Es war übrigens Wikipedia, der mir gesagt hat, wie man Leibowitz ausspricht.
Und wir wissen aber, Wikipedia hat immer
als Quelle, ne? Wie war das mit der Geisteswissenschaftlerin? Egal. Aber diese Auseinandersetzung von was macht eigentlich ein Bild interessant? Was macht Kunst interessant? Und es ist, und da bin ich absolut bei Leibowitz, es ist nicht die Makellosigkeit. Es
ja,
ist
ja, aber das
eigene.
Ist nicht das, was sie sagt. Aha, du
Doch.
Interpretierst das
Natürlich,
so, dass sie dieses Strange so meint, dass quasi die Wirklichkeit viel überraschender ist als das perfekte Bild. Ach, so hast du das interpretiert.
Ja,
nee,
die Photoshopisierung. Man muss die Realität nicht irgendwie aufpeppen. Also wenn du eben Gesichter glatt machst, wenn du sie schön machst, wenn du sie makellos machst, interessiert das niemanden. Wenn du Podcasts von vorn bis hinten scriptest,
oder technisch
interessiert es mich jedenfalls nicht. Ne? Oder wenn der Ton so makellos ist bei Podcast, boah, ich schlafe ein. Ne? Das war jetzt ein bisschen ironisch.
Ja, genau. Also ich benutze Podcast ganz oft zum Einschlafen. Also so diese Männerstimmen, die sagen so bla 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 bla. Das ist perfekt für mich, habe ich schon einmal erzählt. Also diese Kindheitserfahrung.
Ist das nicht gefährlich?
Was ist gefährlich?
Dass du dann auch in öffentlichen Situationen einschläfst, wenn die Männer die Welt erklären.
Das tue ich meistens, aber ich schlafe nicht ein. Ich habe ja ein ganz spannendes Gehirn und unterhalte mich bestens. Vor allem
mit dir selbst.
Trainiert mit mir selbst. Ja. Und ich bin ja trainiert, ständig mit langweiligen Männern umgeben zu sein, also an Kongressen oder so. Also von dem her wäre das nichts Neues. Also, aber ich finde, also ich habe das Zitat ganz anders interpretiert.
Ja.
Und zwar eben als Abgleich zwischen Bild und Wirklichkeit und nicht quasi als Verteidigung der Wirklichkeit, sondern ein nicht darüber nachdenken, dass eben die Welt überhaupt als Bilder, als narrative Synchronisation immer wieder von den Menschen besetzt wird.
Aber ich glaube, stimmt einfach nicht bei einer Fotografin, deren Job es ist. Aber das zeigt... Ich bringe ein Zitat mit und wir interpretieren es. Du kennst es noch nicht mal vorher, ne? Du hast da immer einen gewissen Spontanitätsvorteil oder einen
Nachteil,
einen Vorbereitungsnachteil. Aber dieses, was verbinden wir mit einem Satz? In was für einem Kontext wurde er gesprochen? Von wem? In welchem Kontext spricht die Figur? Spielt eben auch immer eine Rolle und wir interpretieren alle drei Dimensionen. Oh mein Gott,
wirklich ganz toll. Nee, aber ich würde da gerne jetzt komm mit einem konkreten Beispiel, was ist diese Woche alles passiert? Weil wir haben also nicht nur ein konkretes Beispiel, also diese Woche, wir sind ja seit Januar, für die Hörer und Hörerinnen, die erst jetzt zu uns stoßen, ganz klar festzulegen, dass wir seit dem 1. Januar spätestens immer wieder ganz fest auf die Situation im der Islamischen Republik im Iran und des Massenmordes der Islamischen Republik im Iran an der eigenen Bevölkerung aufmerksam machen. Und diese Dynamik wurde ja ganz spät aufgenommen von den westlichen Medien ausgerechnet. Und wir befinden uns in der 6. Woche, glaube ich, des Krieges des Westens gegen den Islamismus. In Iran vorwiegenderweise. Und haben ja da unglaublich viel erlebt und erleben es immer wieder, wie diese narrative Synchronisation, wie ich sie nenne, diese Propaganda quasi zugunsten der Mullahs, in all unseren öffentlich-rechtlichen Medien verteidigt, vertreten wird. Und also dieses Thema beschäftigt uns fast jede Podcastin, so wie alle Zeitschriften und Nachrichten immer wieder mit dem sogenannten Iran-Krieg beginnen. Man könnte ihn auch Krieg gegen den Islamismus nennen. Und ich finde das wichtig. Und da möchte ich nur eben 5 Punkte bringen, da möchte ich ein Beispiel bringen, wie verkehrt unsere westlichen Demokratien in Europa, vor allem auch im deutschsprachigen Raum, über den Iran-Krieg reden, weil sie nur noch ideologisch reden. Also sie haben überhaupt keine objektive Berichterstattung diesbezüglich mehr, sondern sie übernehmen die Headlines von CNN und New York Times, die bewiesenermaßen die medialen Vehikel für die Demokraten sind, die sehr linksextrem geworden sind in den USA, so wie unsere normale Sozialdemokratie in Europa sehr links geworden ist im Sinne von Islamogauchist, also diese Linke, die den Islamismus gegen jeden westlichen Wert, jede Freiheit massiv verteidigt. Also ich komme mir echt vor, wie in einer Eroberung, also durch die Ideologie, durch die Narrative. Und ein Beispiel, das ich gebracht habe, ist, dass das UN-Gremium für Menschenrechte, Frauenrechte, Terrorismusbekämpfung von der Schweiz, Österreich und Deutschland, um nur 3 Länder zu nennen, vorgeschlagen wurde, denn ausgerechnet dieses Massenmordregime Iran in dieses UN-Gremium aufzunehmen.
Wahnsinn. Irre.
Und das Tolle daran ist, dass die Diskussion so offen geführt wird auf X und das Auswärtige Amt in Deutschland, in der Schweiz natürlich nie, die antworten nie, oder? Also die machen ihre Geschäfte mit den Mullahs in Milliardenhöhe, ist ja klar, dass die wahrscheinlich da nicht antworten, polemisch formuliert, dass das Auswärtige Amt jetzt reagieren musste auf die ständige tausendfachen Anfragen, die ich auch immer retweetet habe, die Sie auch immer wieder gestellt haben, die wir auch in einem Brief an das Auswärtige Amt gestellt haben. Wir möchten eine Erklärung dafür, weshalb ausgerechnet Deutschland für das UN, also ausgerechnet Deutschland, das Massenmordregime Iran, also die radikalen Islamisten und Terroristen, die die ganze Welt mit Terrorsystem überziehen, wieso das ausgerechnet dieses Land in dieses Gremium berufen wurde. Und zwar von Deutschland.
Vorgeschlagen von Deutschland. Die Entscheidung ist wohl erst Ende des Jahres. Aber weißt du, das ist auch so ein Punkt. Ich hätte davon nichts mitbekommen, wäre ich nicht auf Twitter. Ich sage weiterhin Twitter. Mhm. Ich habe mir sogar die Sitzung angeguckt, wo das vorgeschlagen wurde und wo alle Länder namentlich genannt wurden vom Vorsitzenden in diesem Fall und eben auch Deutschland explizit genannt wurde. Ich habe davon nichts gelesen bislang und ich habe davon auch nichts im Fernsehen gesehen. Hätte ich Twitter nicht, ich hätte diese Info nicht und ich hätte auch nicht die Sichtbarkeit, die sehr transparente Sichtbarkeit von vielen Journalistinnen und Journalisten, von dir eingeschlossen, die nachfragen beim Außenminister, beim Auswärtigen Amt, wie kommt es und die da Stellungnahmen einfordern. Das passiert, das ist Realität, aber jenseits von Twitter, was ach so böse ist und immer ach so kritisiert wird und wo ganz viele, die davon keine Ahnung haben, immer sagen, ja, aber das ist ja irgendwie ein Sumpf und das muss man zumachen als Plattform, nichts mitbekommen. Ja. Das finde ich ganz, ganz irre.
Und das ist ganz wichtige Informationen. Und dann übergebe ich gern gerade an dich, aber ich möchte das theoretisch einordnen. Das ist eben dieses Moral Framing als Waffe. Jede unbeliebsame Tatsache, wie eben Deutschland ausgerechnet die Mörderbande in Teheran in ein Menschenrechtsgremium vorschlägt. Also jede unbeliebsame Tatsache wird vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk sofort in ein moralisches Urteil übersetzt und gelöscht, wenn es der Moral, dem Moral Framing nicht passt. Und so wird eine Moral Framing als Waffe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gegen uns eingesetzt. Und das ist schon krass. Wer beispielsweise den Iran-Krieg als notwendig bezeichnet oder eben die Mörderbande in Teheran auch als solche islamistische Mörderbande benennt, wird sofort als kriegsgeil genannt oder überhaupt nicht retweetet oder überhaupt nicht aufgenommen. Und wer Israel verteidigt, ist zionistisch. Wer die Massenmigration kritisiert, ist dann sofort rassistisch und wird auch gelöscht. Das Moralische ersetzt das Empirische. Wer den Rahmen bricht nicht nur eine Meinung, sondern verstößt gegen die neue säkulare Heiligkeit.
Und trotzdem verstehe ich es nicht. Also ich verstehe nicht, warum Deutschland, und das wäre ja dann eine Kompetenz des Auswärtigen Amtes, in ihrer Vertretungsposition, die sie bei der UN haben, also es gibt ja auch einen deutschen Botschafter bei der UN, aber als mit ihrer Stimme Iran vorschlagen in dieses Gremium aktiv. Also wie kommt es dazu? Ich verstehe es nicht. Und dann tatsächlich in diesem Punkt verstehe ich auch nicht, warum dann nicht drüber berichtet wird, weil es doch eigentlich, weil man das ja auch anders erzählen könnte, ne? Man könnte ja auch sagen, ja, und dass der Iran nicht das Problem ist, ne, sondern die USA und Israel. Sieht man daran, dass unser Außenministerium Iran sogar vorgeschlagen hat für den Menschenrechtsrat, bla, blups. Weißt du? Aber das offensichtlich, und also das wäre dann meine etwas hilflose Erklärung, scheint es dann doch sowas wie letzte Hemmung zu geben.
Oder, aha, oder du meinst, könnte das wirklich in ein Propaganda-Instrument umnehmen.
Ja, aber also wie erklärst du dir das? Siehst du da den Widerspruch?
Ich sehe keinen Widerspruch. Es wird ganz, also ich sehe überhaupt keinen, ich kenne ja die politische Bewegung, ich stamme aus der politischen Bewegung. Ich war einfach eine Gauchis, bevor der Islamofaschismus in der Linken Platz genommen hat. Also ich hab das völlig unterschätzt, wie Hand in Hand seit 1979 der islamistischen Eroberung durch die Mullahs, zuerst in Iran und dann mit all ihren Helfern und Helferinnen, so Hand in Hand geht mit einer sozialdemokratischen Linken. Also für mich ist es kein Widerspruch. Du redest...
Ich meine den Widerspruch, wie beispielsweise die Tagesschau nicht darüber berichtet.
Ja, die Tagesschau berichtet natürlich nicht darüber, weil alles ausgeblendet wird, was der selektiven Empathie und einer völlig durchgeknallten, umgekehrten Opferhierarchie in den Newsredaktionen zu widerspricht.
Aber das wird gelöscht. Genau, mein Argument.
Die machen Propaganda, Isabel Rohner. Du meinst, sie machen Propaganda. Das ist aber nicht, was ich sage. Die machen keine Propaganda. Sie funktionieren wie die Pravda. Sie funktionieren wie die überzeugten Kommunisten in der Sowjetunion. Die haben nie alle Instrumente, auch der DDR, die haben doch die Instrumente, die sie benutzt haben, oder all die Stasi-Mitarbeiter, haben das doch nicht als Propaganda angesehen. Sondern das ist genau das, was Hannah Arendt sagt. Wenn du kein eigenes Gewissen hast, wenn dir das auch nicht wichtig ist, wenn das Zwiegespräch, und da brauchst du eine individuelle Voraussetzung und du brauchst eine gewisse, du brauchst den Mut zum Selbstgespräch. Und das haben die meisten Menschen nicht. Das ist doch sowas von klar. Es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die sich mit ihrem, die auch gegen sich denken. Also ich gehöre definitiv dazu, Hannah Arendt gehört definitiv dazu. Aber wir sind wahrscheinlich Freaks in dieser Massengesellschaft. Die meisten Menschen, also viele Menschen setzen sich mit sich selbst und ihren eigenen Werturteilen in einer Therapie aus. Und das ist auch ein wahnsinnig gutes Instrument, brauchst du aber auch eine tolle Therapeutin und tollen Therapeuten, die auch nicht gerade en masse existieren in Deutschland aufgrund der seltsamen psychiatrischen Tradition. Aber das ist ein anderes Thema. Nochmals, du hast mich gefragt, wieso berichtet die Tagesschau nicht über den Vorschlag Deutschlands, ausgerechnet von Iran, in dieses Menschenrechtsgremium, also das Socio-ECOP oder wie die Kommissionen immer heißen. Weil dies eine mögliche, ein bisschen unsympathisch, also dass alle das islamische Regime in Teheran nicht gerade hundertprozentig verteidigen dürfen, selbst die große Antisemitin und Präsidentin des österreichischen Amnesty Internationals, oder? Also die sagen ja auch, ach ja, das Regime, also die Islamisten in Teheran sind ja ganz furchtbar und so, oder? Also das trauen sie sich dann doch nicht, oder? Also,
aber warum traut sich das Deutschland mit seiner offiziellen Benennungsstimme?
Weil nicht darüber berichtet wird. Deutschland, okay, nochmals, nicht. Doch. Die Politik, die politische Entscheidung des deutschen Verwaltungsstaates, der den gewählten Staat ersetzt hat in den letzten 10 Jahren, des Verwaltungskapitalismus, wie ich sage, oder einfach, oder auch seit der Finanzkrise ist ein Staatskapitalismus. Wir sind nicht ein freier Kapitalismus, sondern wir sind ein Staatskapitalismus. Und in den letzten 10 Jahren hat sich durch die Digitalisierung daraus ein Staatskapitalismus, also mit diesem Framing, wie ich es gesagt habe, mit einem Moral Framing als Regierungsinstrument entwickelt. Die gesamte Verwaltung in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich, das sind die Verwaltungen, die ich gut kenne, die mich auch quälen, wenn ich jetzt das sage, ist durchsetzt mit Beamten und Beamtinnen, die aus einer Schule kommen, die ganz klar ist, dass unbeliebte Tatsachen nicht behandelt werden und nicht veröffentlicht werden. Du hast keine Rücktrittskultur mehr. Du hast eine narrative Kultur. Du hast eine Empörungskultur. Du hast eine algorithmische Verstärkung von Empörung. Und die Verwaltung weiß, Politiker, Politikerinnen werden abgewählt. Die sind nur 4 Jahre im Amt. Wir bleiben ein ganzes Leben.
Ja, aber ja, richtig. Und trotzdem reicht mir das nicht als Erklärung. Denn Deutschland müsste ja niemanden vorschlagen. Die könnten auch einfach da sitzen. Ist in vielen, vielen Sitzungen, bei vielen, vielen Themen ja auch der Fall.
Aber es ist ihre politische Priorität. Es ist ihre politische Priorität.
Ja,
denn Islamismus, du weißt ja nicht, wer in der Botschaft arbeitet. Vielleicht sind es exil-iranische Leute oder Islamisten, die sich sehr gut integriert haben und jetzt im Verwaltungsapparat eine wichtige Position einnehmen und gerade extra. Denn gerade extra das Massenmordland vorschlagen.
Ja, das mag sein, das mag sein. Aber hierzu
das
möchte ich.
Das muss natürlich
ich,
ein Skandal sein.
Ja. Ja, und dazu möchte ich eine Erklärung, dazu möchte ich journalistische Recherchen, dazu möchte ich Berichterstattung.
Ja, zumal das Auswärtige Amt ja auf Twitter reagiert hat und zwar mit einer. Quasi Fake News. Gesagt, ja, wir haben das im Rahmen der asiatischen Länder vorgeschlagen, das waren nicht wir, was zu beweisen, was sofort eine Lüge als sich als Fake News entpuppte. Deutschland hat tatsächlich aktiv.
Ja, mehrere europäische Länder, ne?
Ja, eben auch. Deutschland, Schweiz, ja. Österreich. Mhm. Ja, eben, also die islamogauchistische Fraktion der Staatsapparate, die sind so offensichtlich, so durchseucht schon. Das haben wir alles nicht mitgekriegt in den letzten 10 Jahren. Wir haben überhaupt nicht mitgekriegt, weil naive Liberale, oder? Also das siehst du immer, überhaupt nicht mitgekriegt, wie diese Unterwanderung von sich vonstatten geht mit Moral Codes, mit der Codierung, mit der Sozialisation, mit der Etablierung von Gut und Böse. Ja klar, also ich glaube, dieser Fall ist noch nicht ausgestanden für die deutsche Regierung, hat das große Potenzial, nicht nur zum Skandal zu werden, sondern wirklich zu einer kritischen politischen Situation für die Regierung.
Setzt voraus, dass wir jetzt journalistische Arbeit sehen.
Ja.
Ich würde zu einem positiven Beispiel kommen, wenn du einverstanden
bist.
Oder hast du noch Punkte?
Nein.
Zu dem?
Okay. Also.
Ich habe 2 Good News, wenn die Podcastin wirkt. Und die erste Good News schließt eigentlich durchaus hat Potenzial anzuschließen, denn hier geht es um journalistische Arbeit. Hörerinnen und Hörer können sich bestimmt an eine sehr bemerkenswerte Folge, die Podcastin erinnern, nämlich die Folge vom 26. Dezember 2025, die Weihnachtsfolge, in der wir beide über die DJV-Propaganda-Handreichung berichtet haben. DJV ist der Deutsche Journalistenverband. Die Propaganda-Handreichung, mit der der DJV erreichen will und wollte, dass Journalistinnen und Journalisten, wenn es um Prostitution geht, ihr Wording und ihre Blickrichtung darauf, ihre Perspektive, ihre Einstellung verändern und schön reden. Also eine Propaganda-Handreichung, schreib schöner über Prostitution. Dazu gehört, dass man natürlich nicht über Prostitution schreiben sollte und dieses Wording benutzen sollte, sondern über Sexarbeit. Das auch, und dann kommt eine ganze Latte in diese Handreichung, nicht über Milieu gesprochen werden soll, sondern über Branche, nicht über Zuhälter geschrieben werden sollte, weil das ist irgendwie bäh, sondern über, Zitat, DJV-Handreichung, Betreiber. Und natürlich, und das ist ein weiterer Tiefpunkt in dieser Handreichung, auch nicht über Armutsprostitution, denn, so schreibt es diese Handreichung des Deutschen Journalistenverbandes, schließlich würden hier alle Menschen wegen Geld arbeiten gehen. Also wirklich ein Tiefpunkt der Lobbyarbeit der DJV. Macht auch keinen Hehl draus, dass diese Handreichung, übrigens die einzige Handreichung, die bis heute auf der Seite des DJV zur Verfügung steht, also gibt es auch keine Handreichung zum Umgang mit Krieg oder mit Drogen oder so, nein, nur zum Umgang der Journalistinnen und Journalisten
und ich,
mit ja, Prostitution.
Ich möchte, nein, ja. Ich möchte nur schnell sagen, warum
jetzt hast du mir meinen Satz kaputt gemacht. Ja, jetzt hast du mir meinen Satz wirklich kaputt gemacht. Gut. Okay, gut, also diese DJV-Broschüre steht nach wie vor da und war ein absoluter Tiefpunkt. So, wir haben das aufgegriffen, jetzt darfst du mich einmal unterbrechen, ich bin sowieso
raus. Ich wollte nur sagen, es ist eine sprachliche Säuberung gewesen und es war eine, wir haben es festgehalten, dass es eine PR für Zuhälterei ist.
Ja, genau, und das war mein Punkt,
das
danke.
Das war wichtig, also, und weil sonst klingt es so, du beschreibst es ganz
nicht nur das war wichtig, diese Handreichung, und das macht eben der DJV, macht daraus keinen Hehl, ist entstanden zusammen mit einem Lobbyverband, das war der Satz, den ich noch zu Ende bringen wollte, mit einem Lobbyverband der Zuhälter- und Prostitutionsbranche, sage ich jetzt. So, darüber haben wir ausführlich besprochen, das war die Folge, auf die wir, glaube ich, im Jahr 2025 die meisten Rückmeldungen bekommen haben, weil wirklich sehr, sehr viele erschüttert waren. Jetzt, knapp 3,5 Monate später, hat es die Welt als Thema aufgegriffen, und zwar direkt zweimal. In der letzten Woche sind 2 Artikel entstanden. Der erste von Uma Soestmann am 16.04. Darin werde auch ich zitiert, das finde ich sehr, sehr gut. Und Uma Soestmann hat sich die Mühe gemacht, sämtliche frauenpolitischen Sprecherinnen der Bundestagsfraktionen auf diese Propagandahandreichung des Deutschen Journalistenverbandes hinzuweisen und um Stellungnahme zu bitten. Und diese Stellungnahmen werden zitiert und sie sind auch wieder ein Tiefpunkt politischer Debattenkultur, ehrlich gesagt. Hast du das auch gelesen,
den Artikel? Nee, was haben Sie geschrieben? Also den Artikel, aber was haben Sie geschrieben?
Du, also erstens, mir ist es wieder aufgefallen, wie schwurbelig Politiksprache inzwischen geworden ist. Also man muss sich vorstellen, die werden angefragt von einer Redaktion, die erklärt den Hintergrund und sagt, schicken Sie mir bitte ein Statement, ne? Und dann setzen sich die Büros hin und schreiben Statements. Und bei allen ist festzustellen, sie schwurbeln so um das Problem rum, ne? Weil offensichtlich alle Angst haben, einfach Position zu beziehen. Das einzige Zitat, was in diesem Text vorkommt, was wirklich klar ist in der Aussage, ist tatsächlich meines, ne? Inhaltlich sind die sehr unterschiedlich und sehr vielsagend. Also absolut jenseits jeder Vernunft und Wählbarkeit sind die Linke und die AfD. Die Linke, die tatsächlich sagt, die Handreichung greife zu kurz. Also die Linke hätte sich noch mehr.
Ja, eigentlich sollten da alle Frauen, also punkto links, sollten alle Frauen, eben wie im islamistischen Staat, zu Gebärderinnen und Sexarbeiterinnen für die Herrschenden werden.
Das ist ganz krass. Ja. Du, die Linke sagt, sie greift zu kurz.
Und die Rechte sagt,
man müsste doch vorschreiben, dass immer, wenn über Sexarbeit gesprochen würde, auch Sexarbeitende zu Wort kommen sollten. Ne? Das wollten sie auch gerne in dieser Handreichung drin haben. Die AfD wiederum sagt, sie sei, Zitat, gegen die Romantisierung von Prostitution. Aber sie schreibt eben auch, sie wäre auch gegen ein Verbot von Prostitution.
Ja, ja. Ja,
wo man denkt, AfD, aber dazu, wie die Journalisten schreiben, da äußert ihr euch jetzt gerade gar nicht. Ne? Das ist denen irgendwie, also kognitiv überfordernd offensichtlich. SPD und CDU zumindest so, dass sie verstehen, dass wir hier ein Problem haben, und die CDU ist die einzige zitierte Partei, die tatsächlich auch in Schwurbelsprache, ne, ewig langen Sätzen und Schwurbel, sagt, ey, das ist nicht die Aufgabe des DJV, hier Berichterstattung zu schablonisieren. Und das schadet doch eklatant dem Vertrauen der Öffentlichkeit in eine freie Presse. Ne? Also zumindest in der Aussage war da gehalten. Mhm.
Aber dann, großartig ist überhaupt berichtet worden und dann kam noch ein zweiter Artikel.
Ja, Friedrich Schindler von der Welt hat das dann aufgegriffen als Meinungskolumne. Also der Artikel von Uma Soestmann ist so, wie man journalistisch schreibt. Ne?
Ja.
Eingeholt, Stellungnahmen auch vom DJV, die haben überhaupt kein Einsehen. Und habe ich schon gesagt, Isabel Rona ist mit einem sehr klaren, guten Zitat drin, die sagt, Journalismus heißt sagen, was ist. Die Handreichung des DJV will jedoch erreichen, dass Journalistinnen und Journalisten sagen, was ideologisch sein soll. Genau. Und zwar im Sinn der Prostitutionslobby. Das ist nicht Journalismus, das ist Propaganda. Zitat Ende.
Bravo, so macht man bravo. Ein Zitat großartig,
und
großartig.
Statement. Dann Meinungskolumne von Friedrich Schindler, der eine große Reichweite hat. Ich finde, er sich immer wieder sehr klug zu Frauen, politischen, gesellschaftspolitischen Debatten äußert und sehr, sehr deutlich ist, ne, wie der DJV die Brutalität der Prostitution schönredet. Ich hoffe, dass das noch mehr Presse gibt und ich hoffe vor allem, dass die 27.000 Mitglieder des DJV endlich zur Vernunft kommen und alle an den Vorstand schreiben, dass das rufschädigend ist, was der hier macht, dass er zurücktreten soll und diese Handreichung dringend in die Mülltonne der digitalen Welt gehört.
Und zwar aus drei Gründen. Erstens ist die Handreichung die einzige Handreichung punkto sprachliche Säuberung und Begriffsbesetzung. Zweitens ist es ein Propagandastück des Übelsten und zwar in Zusammenarbeit entstanden mit den Zuhältern, also mit einer Lobby. Drittens kommt eine solche Handreichung, wird der langjährigen Tradition und der Verpflichtung für Qualitätsjournalismus dem Deutschen JournalistInnenverband nicht gerecht. Es ist ein absoluter Skandal. Aber genau dieses Beispiel und großartig, Isabel Rumner, vielen, vielen Dank, hast du nicht nur im Dezember dieses Beispiel gebracht, sondern jetzt auch ist es veröffentlicht. Es zeigt aber genau das, was ich versuche zu zeigen. Manchmal resigniert, meistens bin ich ja sehr optimistisch, aber diese Woche war ich wirklich resigniert, weil es eine narrative Synchronisation einer Masse von Menschen gibt, respektive der Masse von Menschen in meinem Milieu, im Medienmilieu, im Politikmilieu, im Kunstmilieu. Ich bin wirklich zutiefst schockiert, welche Blasen mir da entgegenblubbern von Menschen, die ich sehr geschätzt habe, die aber wirklich keine Ahnung haben, sie sich auch nicht bemühen, wenn sie realisieren, oh, da redet eine anders. Also weißt du, irgendwie so, ja, aber du hast ja Trumpism, ein Phänomen verändert die Welt, geschrieben haben, die nur quasi aufs Klischee von mir reagieren. Und wenn ich dann tatsächlich was Wirklichkeits- und Wahrheitsbedeutendes sage, völlig aufgeschreckt reagieren, als hätten sie so Dinge noch nie gehört. Beispielsweise, ja. Dass ein Krieg gegen Frauen als Frauen geführt wird. Genau durch diese kodierten sprachlichen Säuberungen mit der ganzen Queer und Trans und eben der Islamoguschisten, der Islamisten, die da wahnsinnige viele Verteidiger und vor allem Verteidigerinnen finden, aus Gründen des Antisemitismus, aus Gründen des, ach, wir wollen doch dazugehören, weil wir jung sind und einfach nicht besser wissen, aufgrund der historischen Amnesie als Strategie. Das ist
und
ja
ein
das
Krieg gegen Werte. Es sind, ja. Es sind unsere Werte,
yes,
es sind
die
demokratische
große
Werte. Ich habe noch ein zweites gutes Beispiel, das die Podcastin wirkt. In der letzten Folge vor einer Woche habe ich ja das Beispiel Visit Berlin mitgebracht. Das ist die Marketingagentur mit vielen Millionen im Jahr gefördert vom Senat, von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, die auch einen Veranstaltungskalender veröffentlicht, Auftrag von Visit Berlin, die Marke Berlin zu pflegen und natürlich auch Anlaufstelle für Touristinnen und Touristen nachzugucken, was läuft denn gerade in Berlin. Und da ist mir aufgefallen, dass mehrere Vorträge über, Zitat, Sexarbeit angekündigt werden über Visit Berlin, die im Bordell stattfinden. Wir haben darüber gesprochen und ich habe nach unserer Folge Visit Berlin der Geschäftsführung geschrieben und um Stellungnahme auch gebeten, wie es dazu kommt, wie sie denn Partnerschaften mit dem Rotlichtmilieu bewerten, was sie zukünftig ändern wollen und so. Und ich war sehr erstaunt, aber Visit Berlin hat mir geantwortet.
Sehr
und
gut.
Sie haben geantwortet, dass sie unser Feedback sehr ernst nehmen und ihre internen Prozesse daraufhin überprüfen wollen und werden. Und das ist zumindest ein Hoffnungsschimmer. Visit Berlin, wir werden auf euch achten und weiterhin vorbeigucken. Aber erstmal fand ich, das war gut. Es ist ein Hoffnungsschimmer.
Ja, so. Also schreiben. Die waren wahrscheinlich auch überrascht, dass sie da das sind so diese Mechanismen, die waren wahrscheinlich auch selber überrascht. Ah, was? Wir preisen als Visit Berlin Bordellbesuche und Sexarbeit an. Das ist
und
eigentlich
framen
nicht,
ja, alle genau. Kritikerinnen, also das stand im Text, das hat nicht Visit Berlin geschrieben, aber das war im Text der Veranstaltung. Alle Kritikerinnen an Sexarbeit wurden da geframed als Zitat rechts und als Zitat Faschismus der Mitte. Muss man sich schon mal leisten können.
Es ist echt Sowjetunion, DDR-Speak. Oder? Also es ist die große Umkehrung. Alles, was einst für Aufklärung, individuelle Freiheit, Emanzipation, säkulare Vernunft steht, wird jetzt zum Aggressor erklärt. Und die autoritären Regimes, Iran, Russland, China oder eben die verabscheuungswürdigen Sexarbeit wird eben als Sexarbeit, wird als Widerstandskraft oder als Möglichkeit der Arbeit dargestellt und propagiert. Es ist wahnsinnig. Das ist so eine perfekt algorithmisch verstärkte Neuauflage der Umwandlung der Werte, wie wir sie kennen, aus der Vergangenheit und der Geschichte. Und dass das nicht diskutiert wird, sehe ich eben auch. Es gibt so eine historische Amnesie als Strategie, eben, dass wenn die Kritik an Sexarbeit, das war eine der wichtigsten...
An Prostitution,
ja, Entschuldigung, ja, genau.
Ja, wenn du kriegst Kritik es jeden Tag tausendmal gesagt, dass du Sexarbeit sagen sollst. Ne?
Wenn
irgendwann
die Kritik an Prostitution, die war historisch Hand in Hand, ging die mit der Emanzipation der Frauen und der Befreiung der Frauen, der Gleichstellung der Frauen. Das war eines der wichtigsten Themen der sogenannten
Stimmrechtsbewegung.
Ja, ja. Und es ist einfach eine historische Amnesie da, zu behaupten, also das zu löschen und Mädchen und Frauen wieder zu Sklavinnen machen. Es geht übrigens so weit gesellschaftlich, dass mir auch so im weiteren Bekanntheitskreis, eben wenn ich Prostitution kritisiere, die dann alle sagen, ja, aber du würdest ja wahnsinnig viel Geld verdienen in diesen Sadomaso-Studios.
Was?
Natürlich, das ist immer die Fantasie. Das ist die Fantasie der Menschen.
Kommt das von Männern oder Frauen oder von beiden?
Von Frauen.
Sorry.
Ja, von Frauen. Ja.
Das finde ich ja absolut schockierend.
Ja, aber das sind diese Bilder, die verankert sind. Wir haben letzte Folge auch über die alten Frauen geredet. Also weißt du, in welchen Funktionen oder welchen Positionen sie in Film, Fernsehen und Theater auftreten. Und die Rollen für ältere Frauen sind schon sehr, sehr limitiert. Also es ist wirklich krass. Ja, also deshalb sehr gut, Isabel Rohner. Gratulation, wir werden Visit Berlin weiterverfolgen und wunderbar, immerhin eine Reaktion, was man ja von den deutschen Journalisten Verband nicht wirklich sagen kann. Es ist keine Reaktion und schon gar keine
Ehrlichkeit. Aber ehrlich gesagt, da sind auch die Mitglieder gefragt, weil das, also ich kriege das mit von einigen Mitgliedern, die sich da durchaus echauffiert haben oder gesagt haben, es darf ja nicht sein. Aber meinst du, die hatten die Chuzpe, ihrem Vorstand zu schreiben?
Nein, natürlich
nicht. Oder zu sagen, ey, ich trete aus, wenn ihr das nicht ändert, wenn ihr das nicht sofort runternehmt. Ja, und das machen die eben nicht.
Ja, das ist auch schwer, aus den Gewerkschaften, innerhalb der Gewerkschaften Widerstand zu treiben. Ist schwer geworden in den letzten 10 Jahren, berichte ich aus eigener Erfahrung. Also, hast du noch ein anderes Beispiel?
Ich habe noch ein anderes Beispiel, das ist jetzt aber keine Good News, sondern eine unfassbare Kopfschüttel-News. Die letzte Woche war gespickt von Boulevard-Jubelschreien.
Ah, wirklich, ja.
Babyglück bei Hendrik Streeck. Virologe ist Papa geworden. Noch und nöcher.
Das habe ich gar nicht gesehen. Sag mir noch schnell, der Streeck, wer ist der Streeck?
Du kennst den Hendrik Streeck, wie wir wahrscheinlich alle Hendrik Streeck kennen, noch aus der Corona-Pandemie, denn Hendrik Streeck war lange an der Uniklinik Bonn und war ganz oft medial vertreten als Einschätzer der Corona-Pandemie. Seit 2025 ist er Mitglied im Bundestag. Und ist seitdem auch einer der Beauftragten der Bundesregierung. Wir rekurrieren dauernd auf die Folge von letzter Woche, aber ich muss es hier nochmal machen.
Nee,
da habe ich ja ausgeführt, die Bundesregierung hat Beauftragte für Sonderthemen.
Ja.
Aktuell sind es 27, das sind hochdotierte Zusatz-Chöppchens.
Ja.
Die wohl bekannteste in unseren Hörerinnen und Hörerkreisen ist wahrscheinlich die Queerbeauftragte der Bundesregierung. Hendrik Streeck ist der Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Also das heißt, als offizieller Beauftragter der Bundesregierung ist er Teil des Regierungsapparates.
Okay, darf ich schnell eine Klammerfrage machen, politologisch? Also ich glaube, das geht anderen wahrscheinlich auch so.
Mhm.
Wie kann es sein, dass ein Parlamentarier gleichzeitig einem Exekutivgremium angehört? Weißt du, ich kenne das nur, also sorry, in der Schweiz gibt es ein Parlament und es gibt eine Regierung. Und das Parlament hat die eigenen Ausschüsse. Es gibt, glaube ich, keinen Parlamentarier in der Schweiz, der gleichzeitig ein Regierungsbeauftragter ist. What the?
Das ist in Deutschland tatsächlich völlig normal. Es ist möglich, auch Externe zu berufen. Es ist ja auch möglich, dass Nichtmitglieder des Bundestages Minister werden.
Ja, das ist möglich, aber
kommt ganz, ganz selten vor.
Aber dass du aufgrund der Gewaltenteilung gleichzeitig einen Bundestagsabgeordneten eine Sonderregierungsauftrag gibst, das ist echt.
Du, aber die meisten unsere Kabinettsmitglieder sind, fast alle sind auch Mitglieder des Bundestags.
Nein, das ist ja klar, aber die sind ja in der Regierung.
Mhm.
Also, okay, jetzt wird es mir klar, also er ist quasi Mitglied der Regierung als Sonderbeauftragter.
Nein, ja, ich würde,
ist dieses
des
Fisch
Regierungsapparates.
Ja. Aha, okay.
Also wir haben in Deutschland ja auch ein System,
dass
jedes Ministerium hat Staatssekretäre, und zwar meistens 4 Stück, 2 davon sind Beamte.
Die,
das Teil des Apparates.
Und die anderen müssen gewählt sein. Ja, das ist
klar.
Nein.
Aha, okay. Also gewählt wovon? Also sind Mitglieder des Parlamentes, dezidiert die Brücke herzustellen, was auch Sinn macht, zwischen Parlament und Regierung. Das ist deswegen parlamentarische Staatssekretäre. Diese Beauftragten, die ehrlich gesagt niemand braucht.
Ich glaube, das ist unsere Forderung hier. Wir müssen die abschaffen. Das ist und natürlich hast du recht, also jede Regierung kommt ja aus dem Parlament. Das Parlament wird ja gewählt und wählt dann aus den eigenen Reihen die Regierung. Mir ging es eher darum, dass er quasi wie einen Extra-Job gekriegt hat, oder? Also,
richtig.
Genau. Und nicht Minister, also weißt du, nicht als Minister funktioniert.
Richtig.
Deshalb dieses Amt ist so ein weder Fisch noch Vogel.
Und jetzt muss ich trotzdem noch erklären, was eigentlich das Problem ist, weil Babyglück ist ja eigentlich eine tolle Nachricht. Ne?
Ja.
Also Hendrik Streeck hat Nachwuchs bekommen. Ne?
Ja.
Mhm. Das Besondere daran ist, Hendrik Streeck ist verheiratet mit einem Mann und die beiden haben ihren Nachwuchs bestellt, und zwar in den USA. Die sind nach Idaho geflogen, um auch bei der Geburt,
dabei
während die Geburt stattfand, also ich weiß nicht, ob sie bei der Geburt dabei waren, aber sie waren da, als dieses Kind zur Welt kam, wie sämtliche Kinder von einer Frau geboren wurden. Die Frau kommt aber gar nicht vor. Also es scheint sich um eine Leihmutter gehandelt zu haben. Idaho ist auch ein Bundesstaat, wo eben diese Bestellkinder, dieses frauenausbeuterische System der Leihmutterschaft legal ist. Und Henrik Strick und sein Mann haben also jetzt ein Kind aus so einer, aus so einem Kontext. Ne? Darüber erfährt man aber in der Exklusivinfo, die Henrik Strick der Bunten gab. Das ist auch so schwierig, ne? Also, dass irgendwie Politiker und Politiker in Deutschland offensichtlich als Prominenz gelten und im Boulevard Raum bekommen.
Das ist noch ein Nebenthema, ja. Aber er wird gefeiert in der Bunte.
Er wird gefeiert. Es gab eine große DPA-Meldung, die auch eben, ne, Babyglück,
Deutsche
Babyglück.
Presseagentur, ja.
Und das wurde aufgenommen von Die Zeit, von der Gala, von Bild, von NTV. Und nachdem dann einige darauf hingewiesen haben, insbesondere bei der Bild, naja, also, da war noch eine Frau beteiligt und Idaho und Leihmutterschaft, hat die Bild tatsächlich ihre Meldung auf der Plattform ergänzt durch einen Kasten zur Leihmutterschaft, wo dann auch steht, übrigens ist Leihmutterschaft in Deutschland verboten.
Sehr gut.
So, und jetzt komme ich zu meinem Punkt. Wie kann es eigentlich sein, dass jemand, der Teil des Regierungsapparates der Bundesrepublik Deutschland ist, der verheiratet ist mit einem Bundesbeamten, eine Praxis in Anspruch nimmt im Ausland, die dort im Ausland legal ist, aber in Deutschland verboten. Wie kann das sein? Und ich sehe darin, ehrlich gesagt, nicht nur ein Glaubwürdigkeitsproblem, sondern ich sehe darin eine Unvereinbarkeit. Das geht nicht. Als Teil des Regierungsapparates hast du eine besondere Verantwortung und stehst für die Rechtslage deines Landes. Was du privat machst, mag schlimm genug sein. Was du als Nicht-Regierungsmitglied machst, mag schlimm genug sein, aber wenn du sowas machst, hast du zurückzutreten aus diesen öffentlichen Ämtern. Das geht nicht. Es geht nicht. Stellen wir uns mal vor, also beispielsweise Heiratsalter von Mädchen im Iran, 13. Stellen wir uns mal vor, ein Regierungsmitglied oder erweitertes, ne, Teil des Regierungsapparates, sage ich deswegen, würde im Iran eine 13-Jährige heiraten.
Und die nach Hause bringen. Also
würden die Medien dann auch schreiben, Eheglück?
Wahrscheinlich.
Das darf nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein.
Es werden alle frauenpolitischen und gleichstellungspolitischen Errungenschaften der letzten 100 Jahre zurückgedreht. Merkt ihr das eigentlich? Merkt ihr eigentlich, dass das goldene Zeitalter der Frauenemanzipation und Freiheit und Selbstständigkeit massiv direkt jetzt bekämpft wird? Genauso von Typen wie Strick. Merkt ihr das eigentlich nicht? Und zwar mit einer Propaganda-Walzmaschine des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und Leute und Frauen, alle die Journalistinnen, die hier schreiben, ach, und das sind doch so tolle, so wie die Anna Schneider, die ich sonst, ich glaube, ich noch schätze in der Die Welt, schreibt, ach, das war jetzt so missgünstig gegen das Glück eines Konservativen, der ist ja CDU offensichtlich, das ist ja auch so erstaunlich, oder? Die haben einfach, den hat es alles ins Hirn geschissen und die werden die Ersten sein. Nicht die Ersten, nein, sie werden die sein, die überhaupt ihren Mund nicht mehr aufbringen, die ihre Töchter dann unter die Schleier tun, die ihre Töchter als Leihmütter und als Sexarbeiterinnen verkaufen
müssen.
Nein,
natürlich nicht. Das nehme ich persönlich eben nicht. Und nochmal zu sagen, ne? Also
ja,
in Deutschland
ist... Wenn es noch einen Markt gibt für Frauen... wie im Iran und in Afghanistan, wenn es nur noch die Möglichkeiten gibt, für Frauen überhaupt ein ökonomisches Überleben zu sichern, dann findest du die Frauen nur noch auf OnlyFans, als Leihmütter und als Prostituierte. Und das ist genau das, was passiert. Überall ploppt der Untergrund dieser Gutmenschen-Ideologie, die so begonnen hat. Überall ploppt da eine nihilistische Unterwelt auf, die echt erschreckend ist. Die echt erschreckend ist. Und ich finde eben, dass der Streeck das in einer Selbstverständlichkeit der Öffentlichkeit mitteilt, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, dass Leihmutterschaft verboten ist, und zwar aus guten Gründen, dass dieser Menschenfleischverkauf, der alle Studien zu frühkindlicher Entwicklung mit Füßen tritt, dass es ist eine Folter, es ist eine absolute Folter für Menschen. Für kleine Babys, für Neugeborene ist es die größte Folter mit langfristigen Wirkungen von dem Mutterleib, in dem der Säugling herangewachsen ist, getrennt zu werden, und zwar ab Tag 1. So wie ich es im Nachtcafé, wo ich jedes Jahr eingeladen wurde, mindestens
österreichische
einmal.
Österreichische Sendung?
Nein, ist keine österreichische Sendung, das Nachtcafé.
Oh, SWR-Sendung, Entschuldigung.
Ja, ist SWR. Ja. Wo ich jedes Jahr eingeladen wurde, und seitdem ich letztes Jahr zur Leihmutterschaft genau diese Position vehement und gut vertreten habe und wirklich quasi totgeschrien wurde, und jetzt werde ich natürlich nicht mehr eingeladen, habe ich darauf hingewiesen, Welpen, Hundewelpen haben 8 Wochen im Tierschutz einen Mutterschutz. Also sie müssen 8 Wochen bei der Mutter bleiben. Bei Katzenbabys ist es, glaube ich, sogar 12 Wochen, wie ich gelesen habe. Birgit Kelle hat eines der besten Bücher über die Kinderwunschfabriken geschrieben. Ich kaufe mir ein Kind. Eines der wichtigsten Bücher. Sie wird totgeschwiegen. Sie wird ausgegrenzt. Sie hat Hunderttausende von Followers, aber sie wird quasi vernichtet, ausgelöscht durch alle Medien, also alle öffentlich-rechtlichen Medien, die diese Maschinerie bedienen, die das Agenda-Setting machen, das Framing. Sie wird ausgelöscht. Dabei weist sie in ihrem Buch und im internationalen Netzwerk gegen die Leihmutterschaft, wo ich bis vor einem Jahr wahnsinnig aktiv war. Jetzt im letzten Jahr hatte ich eben anderes noch zu tun. Und Birgit Kelle wird ausgelöscht, wird nicht eingeladen, und es gibt keine öffentlich-rechtliche Diskussion, die anständig ist, über Leihmutterschaft als Menschenfleischverkauf. Und welche furchtbare Folgen dies hat für die Neugeborenen. Da werden Neugeborene... Sorry, das ist ein Menschenversuch. Das ist Eugenik pur, was da passiert. Es ist wirklich absoluter Horror.
Was macht das mit Kindern, wenn sie irgendwann erfahren, ich wurde gekauft?
Ja, unsere beste Aktivistin im Anti-Leihmutterschafts-internationalen Netzwerk ist Olivia Manuel. Meine Mutter, wo bist du? Oder? Ja. Wie heißt sie?
Morel.
Olivia Morel. Nicht Manuel, ja, Olivia Morel, ja, ist wahnsinnig toll. Und auch sie kriegt öffentlich-rechtlich überhaupt keine Plattform. Nein, im Gegenteil. Also und deshalb ist unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk so nicht mehr haltbar,
obwohl
er so wichtig ist, weil seit Jahren Propaganda gemacht wird gegen alle unsere Menschenrechtsgrundsätze und Frauengleichberechtigung. Ich finde diesen Menschenfleischverkauf, den ich so genannt habe schon vor 5 Jahren, ist nicht nur inakzeptabel, das ist die neue Form der Sklaverei, der totalitären Sklaverei. Und dass der Streeck hier so einfach davon kommt, das ist die Größe, deshalb bin ich so pessimistisch.
Ja, dass das Problem gar nicht gesehen wird. Ne? Also jetzt, um es
eben auch von der
Weltjournalistin.
Ja.
Ich würde es gerne nochmal beschreiben. Gerne. Also in Deutschland ist Leihmutterschaft verboten. Es wäre verboten, als Leihmutter sich zur Verfügung, sich kaufen lassen und ein Kind zu verkaufen. Und es ist strafbar, wenn dafür geworben wird, ne? Und sowohl für Ärzte wie Vermittler wie für alle Beteiligten problematisch und verboten. So, jetzt leben wir aber in einer globalisierten Welt, und es gibt Bereiche in dieser Welt, sowohl in Asien als auch in Amerika, wo Leihmutterschaft legal ist und wo eine florierende Branche, die unfassbar wächst, jedes Jahr wächst und Milliarden Umsatz macht. Ukraine war in Europa eines der Leihmutterschaftszentren oder der Kind- und Frauenkaufszentren, sagt man es lieber besser so, wo das legal ist. Und der deutsche Staat hat nun die Regelung, und ich kann sie nachvollziehen, dass Kinder aus solchen Käufen anerkannt werden können in Deutschland. Die können einen deutschen Pass haben. Darauf warten eben auch Schreck und sein Mann gerade in Amerika, bis das Kind einen deutschen Pass hat, sodass es ausgeflogen werden kann. Ne? Das ist die Situation.
Jetzt sind Sie nicht mal beim Kind. Entschuldigung. Ja, erklärt das. Ja, danke.
Nein, aber jetzt müssen wir uns vorstellen, es ist ein Paar, das muss auch kein homosexuelles Paar sein, gibt auch heterosexuelle Paare, viel, die diese Praxis in Anspruch nehmen. Ne?
Und ist genauso verwerflich.
Was da in Deutschland lebt, ne? Der sich so ein Kind bestellt, ne? eine Frau kauft, damit sie, meistens ist es eine Fremdeizelle, eingepflanzt bekommt, ne? Die sie dann
ja, sie darf nicht mal befruchtet werden, was viel einfacher wäre. Aber egal.
Ja, schrecklich. Aber
das ist die
Situation.
Aber wie kommen die dann zum Pass? Wie kommen die dann zum
Deutsche
Pass?
Botschaft. Über die deutsche Botschaft.
Ja, aber wieso gibt die
also
deutsche
die
Botschaft
Also die Grundvoraussetzung ist für Deutschland wohl, dass einer, in diesem Fall
ein Vater
der
sein
Väter,
muss.
Ja. Genetisch verwandt sein muss. Also das Sperma muss von einem der beiden Väter kommen in diesem Fall. Und dann kann das anerkannt werden. In Deutschland. Aber Ich will das nochmal herausarbeiten. Das wäre hochproblematisch und ich wäre auch persönlich dagegen, würde es irgendein privates Paar machen, wo er von mir aus Bankangestellter ist und sie Versicherungskauffrau. Ist mir also schlimm genug.
Ja.
Schlimm genug.
Ja.
Aber wenn das zwei Personen machen, die für den deutschen Staat in herausragender Position arbeiten, der eine als Bundesbeamter, der andere als Beauftragter der Bundesregierung, ist das politisch. Das ist politisch. Und wenn die an die Öffentlichkeit treten und sagen, guck mal, wir haben uns von mir aus auch seit Jahren ein Kind gewünscht und von mir aus will ich auch denen zugestehen und ich hoffe es für die und das Kind, dass es tolle Väter werden. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es total. Ne? Ich wünsche ihnen alles Gute. Aber wenn dann das aufgegriffen wird, ist es politisch. Und dann sind wir in einer politischen Debattenkultur, die darauf hinwirkt, Leihmutterschaft in Deutschland
genau.
zu legalisieren. Und
das ist beabsichtigt. So. Das ist beabsichtigt. Deshalb ist er an die Öffentlichkeit getreten. Ich möchte noch drei Dinge anfügen. Erstens, Adoption ist möglich für homosexuelle Paare in Deutschland. Adoption wäre durchaus, eben wenn du so einen Kinderwunsch hast, möglich. Es gibt auch das Modell, gemeinsam mit einer Frau das Kind
oder
zu
einem
machen.
Lesbischen Paar.
Oder einem lesbischen Paar, genau. Und da kenne ich übrigens mehrere Fälle und das funktioniert wirklich gut. Das ist auch eine enge Mutter-Kind-Vater-Kind-Beziehung. So wächst das Kind im Dorf auf. Also all diese Möglichkeiten gibt es. Und das Schlimmste ist, jetzt möchte ich als Kinderrechtlerin da argumentieren. Stell dir vor, das Baby, wo ist jetzt das Baby? Der Streck ist offensichtlich wieder in Deutschland, oder?
Also das weiß ich nicht. Kann sein, dass die in
Die ersten
sind.
Wochen, sind die, okay.
Das weiß ich nicht.
Ja, eben, weiß man nicht, oder? Also die Kommerzialisierung, der Kommerzialisierung des Mutterleibes folgt dann die absolut totalitäre Zerstörung der Mutter-Kind-Bindung. Schwangerschaft, Leute, ist nicht nur eine biologische, sondern auch eine tief psychische und hormonelle Beziehung. Also das Kind wird nach 9 Monaten, also es sind 40 Wochen, der innigsten Verbindung, körperlichen, psychischen, musischen, ernährungsgefühlsmäßig. Also das wissen wir alles. Das wird auch in der Medizin massiv gepusht. Und alle schwangeren Frauen müssen sich ja dem auseinandersetzen. Oder? Also nach dieser innigsten Verbindung einer fremden Person, die es nicht mal gerochen hat, übergeben. Das erzeugt bei der Leihmutter, also bei der Mutter, oft schwerste Traumatisierung der Trennung und beim Kind sowieso. Das ist die katastrophalste, früheste Bindungsstörung überhaupt. Leute, Ihr könnt doch nicht auf der einen Seite medizinisch die Frauen derart unter Druck setzen, wenn sie schwanger sind und wenn sie eine Zigarette rauchen, sie aufhängen wollen, aber gleichzeitig eine Kommerzialisierung des Frauenkörpers vorantreiben. Und übrigens, was ganz, ganz wichtig ist, also sind auch Gesundheitsrisiken für die Frau, die rechtliche Machtlosigkeit der Leihmutter, Eugenik durch die Hintertür. Und es ist eine gesellschaftliche Normalisierung des Körperhandels, des Menschenfleischverkaufs. Jetzt hört auf, ihr seid die Teufel. Endlich unterwerft euch endlich eurem dreckigen Tun. Jede, die Leihmutterschaft verteidigt und jeder, der Leihmutterschaft verteidigt, ist ein eugenischer Menschenfleischverkäufer.
Ja, und weißt du, da habe ich was festgestellt. Ich habe das auch kommentiert mehrfach bei Twitter und kriegte Post von einer Leserin, die sagte, ja, aber bei der Adoption wird ja das Kind auch von der Mutter getrennt. Oder wenn die Mutter stirbt, hat das Kind ja auch keine Mutter. Also ein Kind muss nicht bei der Mutter aufwachsen.
Ja, das sind seltene Fälle.
Selbstverständlich. Aber diese Art der Argumentation, die stelle ich überall fest.
Genau.
Überall. Und ich sage, Ausnahmen bestätigen die Regel. Sie werfen sie nicht über Bord. Und dieser Punkt, wir schaffen einen Markt, eine milliardenschwere Branche, die jedes Jahr wächst und die auf Ausbeutung und Kauf von Frauen und Kindern abonniert ist. Da ist das die Grundlage dieser Branche. Und das willst du wirklich vergleichen mit Fällen, wo eine Mutter nicht für ihr Kind da sein kann
genau.
Oder stirbt, seid ihr noch bei Trost?
Nein, sie sind nicht mehr bei Trost.
Nicht das alles, was hinkt, ist ein Vergleich.
Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, sehr schön. Ah. Ja, das ist die kodierte Unterscheidungslosigkeit. Das ist das, was ich schon 2003 geschrieben habe. Rindfleisch, Schweinefleisch, Menschenfleisch ist im Code einfach Fleisch in der Kategorie. Es gibt aber ganz große Unterschiede zwischen Rinds, Schweine und Menschenfleisch. Und was mich das erinnert, diese sogenannte, es ist ja auch so, Leihmutterschaft, sollte eben Menschen, sollte eigentlich eben Babykauf heißen oder die wahre Baby oder Säugling. Ich verkaufe einen Säugling. Ich habe mir einen Säugling gekauft, so hätte der Strick das darstellen sollen. Was mich da umtreibt, ist das, was ich kenne aus dem Tierwohl. Und ich habe ja ein Buch eigentlich immer noch in der Schublade, das heißt Menschen essen. Und das habe ich analog geschrieben zu Jonathan Safran Foer, sein wunderbares Buch Tiere essen, wo er die Industrialisierung beschreibt des Fleisches, also die Industrialisierung von lebenden Tieren, die so behandelt werden, als wären sie tot. Also die wahre Fleisch, oder? Da haben wir ganz viele Diskussionen. Da kommen auch diese Luise Neubauers und all diese Klimaaktivisten, die sich als Gutmenschen ausgeben und in Tat und Wahrheit Teufel sind der Gegenwart. Also wirklich die ganz, ganz abgrundtiefen, unterscheidungslosen, nihilistischen Menschenfleischverkäuferinnen in rein Natur. Die haben ja, ich finde es wichtig, über das Tierwohl zu reden, ganz, ganz wichtig. Und ich finde es eben abscheulich, unterirdisch, dass ausgerechnet die Kreise, die über Tierwohl sehr klug auch argumentieren können, über das Menschenwohl überhaupt nicht mehr klug argumentieren können, sondern tatsächlich darauf streben, diese globalisierte Elite, die sich tatsächlich jetzt wieder refeudalisiert und die armen Schichten, vor allem Frauen, und deren Körperteile zu eigen macht. Und dann bei den Männern nimmt. Oder? Also Leihmutterschaft ist die Kommerzialisierung des Menschenleibes. Und der folgt dann nicht nur, also das ist ja schon so, nicht nur der Babykauf, also, sondern der Nieren und Lungen und weiß nicht was Verkauf. Also das sind Dystopien. Dieses Streckfoto ist eine inkarnierte Dystopie. Und zwar deshalb, weil er es mit einer absoluten, arroganten, männlichen Selbstverständlichkeit eben den Boulevard verkauft und der Boulevard unsere Hirne bescheißt und unsere Herzen zumüllt, indem eben solches Babyglück oder Vaterglück als Glück verkauft wird, wenn dahinter ein Sklavenhandel steckt. Es ist abscheulich. Abscheulich.
Ja, es ist abscheulich. Trotzdem, ich zucke immer ein bisschen zusammen. Du machst das sehr pointiert und du machst das auch begründet und du machst das auch nicht ohne, also du machst es nicht ohne Grund. Aber ich finde solche NN sind die Teufel der heutigen Zeit. Also ich finde es schwierig, ne? Da zucke ich zusammen, weil es zu eng führt. Ich glaube,
weil
dass
du
wir
keinen Teufel mehr willst, du willst willst keine Urteilskraft mehr.
Doch, das ist ein blöder Satz, Entschuldigung.
Ja, ja, aber das, natürlich aber willst du Urteilskraft. Ich weiß, was du meinst, wegen der Bösen, ich möchte einfach hinweisen, manchmal möchte ich schon Teufel sagen, weil das gerade so passt, auch in meine spirituelle Erinnerung. Nein, ich möchte auf die Vorlesung über das Böse von Hannah Arendt hinweisen und würde allen empfehlen, diese Vorlesung zu lesen, weil sie genau das beschreibt über totalitäre Systeme und ihre Fassungslosigkeit mit deinen Beispielen, die du gebracht hast, wer was mit was vergleicht, oder? Und da wirklich auch ein absolutes Böses festlegt. Und ich finde tatsächlich, auch im Bösen gibt es durchaus Unterschiede. Es gibt etwas, was schlecht ist, was unangenehm und so weiter und so fort. Aber dann gibt es tatsächlich das abgrundtiefe Böse. Und das ist eine der besten Vorlesungen, die ich auch in den Hannah Arendt Lectures gehabt habe und die auch Hannah Arendt beschreibt, wo sie eben über Jesus, den großen Verzeiher, schreibt, dass selbst der Menschenversteher, schreibt, es gibt Verbrechen, von denen man sich wünscht, dass die Menschen nie geboren worden wären oder mit, jetzt weiß ich nicht mehr mit was, um den Hals ersäuft, mit einem Seil. Ja.
Nein, also, ich würde das gerne in meine Sprache übersetzen.
Ich bin natürlich auch, ich bin gerade am Dante wiederlesen, also deshalb bin ich da natürlich auch inspiriert.
Ich würde es gerne ein bisschen auf meine Ebene bringen. Und wo du absolut recht hast, ist, dass ganz viele, und es sind oft Frauen und es sind oft auch junge Frauen, dieses System unterstützen.
Aus
Empathie, ja. Vermeintlicher, aus Sympathie, aus, ach, ist doch schön, jetzt haben die ein Kind. Und das liegt daran, und diese Unterstützung stärkt ein System, was voll auf Kosten der Frauen geht. Und woran liegt das? Oder auch die Frau, die mir geschrieben hat, ja, aber auch andere Kinder werden von ihren Müttern getrennt, ne? Das will ich der attestieren, dass sie das überhaupt nicht, in Anführungszeichen, böse meint, sondern in naiver Gutherzigkeit vielleicht auch. Aber das liegt daran, dass wir jeden Tag lernen, den Fokus nicht auf Frauen zu setzen.
Also, ja,
in jedem Kontext nicht darauf zu achten, was bedeutet etwas auf Frauen. Nein, wenn der Fokus nicht auf Frauen liegt, liegt er auf Männern. Auf der Norm.
Okay. Ja.
Aber wir verlernen das jeden Tag. Uns zu fragen, was bedeutet eine Praxis wie die Leihmutterschaft für die betroffenen Frauen, für die betroffenen Kinder. Und das ist ein Grundproblem, denn das zerstört das, was Menschsein aus meiner Sicht ausmacht, nämlich die Menschlichkeit. Wenn Frauen nicht mehr als Menschen wahrgenommen werden und man sich noch nicht mal darüber Gedanken macht, dass es so ist, in der eigenen Weltanschauung.
Ja, und es macht einfach die Menschen zu einem Vertragsgegenstand. Das meine ich mit auch Nihilismus. Es ist ein Akt der totalitären Entwürdigung, Verlust der menschlichen Würde. Und es stimmt das mit dem Fokus auf die Frauen. Was bedeutet das für die Mädchen und die Frauen das stimmt. Das interessiert offensichtlich viel zu wenige. Aber wir machen weiter.
In diesem Sinn. Auf das Gute in der Welt, auch wenn wir es manchmal suchen müssen. Auf die Frauen.
Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.